Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Michael Stadler. Heute spreche ich mit Gerd Hübscher über die Formulierung von Patentansprüchen. Hallo Gerd.
Hallo Michael. Tatsächlich, Patentansprüche bilden den wesentlichen Kern einer Patentanmeldung, sodass wir uns jetzt die wichtigsten Aspekte dazu kurz anschauen werden. Patentansprüche geben an, welche Merkmale einer Erfindung geschützt werden sollen. Dies ist einerseits dann relevant, wenn im Rahmen des Erteilungsverfahrens geprüft wird, ob diese Merkmale neu und erfinderisch sind, ob also die Kriterien für die Patentfähigkeit erfüllt sind. Andererseits entscheidet die Formulierung eines Patentanspruchs auch darüber, ob ein Gegenstand in den Schutzbereich des Patents fällt oder nicht.
Wir sehen also, die Patentansprüche sind ein wichtiger Teil eines Patents und wir werden uns dann später anhand eines praktischen Beispiels, nämlich unseres Kaffeebecherbeispiels, noch näher damit beschäftigen. Aber davor, wo findet sich im EPÜ eigentlich die Definition eines Patentanspruchs? Kannst du da die wichtigen Begriffe und Gesetzesstellen nennen?
Wir müssen zu diesem Zweck das materielle Patentrecht im EPÜ überblättern und kommen zu dem Teil, in dem die Bestandteile einer Patentanmeldung zusammengefasst sind. Insbesondere zum Artikel 84, der die Patentansprüche definiert. Nach Artikel 84 müssen die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Und Artikel 84 fordert auch noch im zweiten Satz, dass die Patentansprüche deutlich und knapp gefasst sein müssen und dass sie auch durch die Beschreibung gestützt sein müssen. Nähere Informationen, insbesondere in Bezug auf die Formalia für Patentansprüche, finden sich in der Ausführungsordnung, und zwar dort in der Regel 43.
Dann schauen wir uns jetzt eine allgemeine Situation an, die relativ häufig vorkommt. Es gibt eine Erfindungsmeldung, die sehr detailreich beschreibt, wie so ein erfindungsgemäßer Gegenstand aussieht. Es ist unser Beispiel mit dem Becher mit der wärmeisolierenden Manschette, die also besonders ausgebildet ist, dass man sich beim Kaffee trinken die Finger nicht verbrennt. Und es sollen hier Patentansprüche ausgearbeitet werden. Wie geht man da so üblicherweise vor?
Typischerweise hat man eine Erfindungsmeldung vom Erfinder vorliegen, die mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad beschreibt, worauf es bei der Erfindung ankommt und was die wesentlichen Merkmale sind. Der direkte Zugang wäre jetzt, diese Merkmale zu nehmen, zusammenzufassen und in einem Satz, also in einem Patentanspruch zu formulieren. Auf diese Weise würde man beispielsweise zu einem Anspruch gelangen, der lautet: Kaffeebecher mit einem Bechermantel, auf dem eine mehrschichtige, umlaufende und vielleicht Lufteinschlüsse aufweisende Pappmanschette aufgeklebt ist. Das Problem an einem solchen Anspruch ist, dass er sehr, sehr ins Detail geht. Im patentrechtlichen Sinn wird damit also kein abstrahierter Schutzbereich definiert, sondern einfach nur das konkrete Produkt beschrieben. Und damit ist der Nachteil verbunden, dass auch nur dieses konkrete Produkt in den Schutzbereich fällt. Das bedeutet also, wenn ein Mitbewerber kleine Änderungen vornimmt, beispielsweise wenn er einen nicht mehrschichtigen Aufbau für die Manschette wählt, wenn er eine Manschette vorsieht, die nicht vollständig um den Bechermantel umläuft oder keine Lufteinschlüsse aufweist, dann fällt er nicht in den Schutzbereich und kann damit diese Umgehungslösung nutzen.
Ideal ist es also, möglichst wenig Merkmale in den Patentanspruch aufzunehmen und auch möglichst abstrakte Merkmale im Patentanspruch zu haben, dann kann der Patentanspruch einfach nicht so leicht umgangen werden. Dann abstrahieren wir jetzt einmal maximal. Wie schaut es denn aus mit einem Behälter mit einer Grifffläche? Würde denn so ein Patentanspruch funktionieren?
Da würden natürlich jetzt sehr, sehr viele Ausführungsformen in den Schutzbereich fallen. Und zwar so viele, dass der Schutzbereich auch den Stand der Technik erfasst. Weil es gibt ja grundsätzlich Behälter mit Grifflächen. Also eigentlich jeder Behälter, den ich tragen kann, muss zwangsläufig eine Grifffläche aufweisen, sodass ich also in diesem Fall oder bei der hohen Abstraktion nicht mehr neu oder zumindest nicht mehr erfinderisch wäre und damit ein Problem mit der Patentfähigkeit hätte. Die Anmeldung mit so einem Patentanspruch würde also mangels Patentfähigkeit zurückgewiesen werden.
Das bedeutet, es ist zwar für den Schutzbereich gut, wenn unser Patentanspruch nur wenige und abstrakte Merkmale enthält. Wir brauchen aber auch ausreichend viele Merkmale, um neu bzw. um erfinderisch zu sein. Na dann geben wir halt die eigentliche Idee unserer Erfindung dazu, nämlich eine wärmeisolierende Grifffläche. Das müsste dann doch eigentlich helfen.
Ja, das könnte man meinen. Die Frage ist aber, was bedeutet denn dieses Merkmal wärmeisolierend? Wenn ich mir jetzt im Hintergrund einen Kaffeebecher vorstelle und eine Hand, mit der ich ihn umschließe, dann ist ungefähr klar, welche Temperaturen da abgeschirmt werden sollen und welche Temperatur auf der Grifffläche selbst noch zulässig ist, ohne dass ich mich verbrenne. Der Patentanspruch schweigt aber über den Umstand, ob das ein Kaffeebecher ist oder ob der Becher mit Kaffee gefüllt ist und dass das Ziel jenes ist, dass ich mich mit der Hand nicht verbrühe, wenn ich ihn angreife. Wenn es sich jetzt um einen Metallschmelzbecher handeln würde, der mit irgendeinem metallischen Manipulator bedient werden soll, dann brauche ich eine andere Wärmeisolierung als im Fall des Kaffeebechers. Und aufgrund dieser Unklarheit würde dieser Anspruch vom Amt beanstandet werden, und zwar tatsächlich mangels Klarheit, die eben auch im Artikel 84 EPÜ gefordert wird.
Okay, das bedeutet möglichst wenige Merkmale, damit wir einen möglichst breiten Schutzbereich haben. So viele Merkmale, dass man aber trotzdem neu ist. Und darüber hinaus müssen gerade die Merkmale, die uns vom Standard Technik unterscheiden, auch noch klar beschrieben sein. Wir haben jetzt einen möglichen Patentanspruch aufgestellt, nämlich einen Becher oder eine Flüssigkeitsaufnahme mit einer Außenfläche. Und auf dieser Außenfläche ist ein wärmeisolierendes Griffelement angeordnet. Wie würde denn so ein Patentanspruch jetzt in der Praxis aussehen?
Wir haben jetzt einen Patentanspruch, der alle Merkmale umfasst, die wir zwingend in der Erfindung haben wollen, und alle Merkmale, die auch einschränkend wirken und damit den Schutzbereich definieren.
In den Patentansprüchen finden wir jetzt immer so eine Formulierung, dadurch gekennzeichnet das oder was Ähnliches. Wieso brauchen wir denn das eigentlich?
Die Regel 43 EPÜ fordert im Absatz 1, dass der Anspruch idealerweise in einer zweiteiligen Anspruchsform abgefasst sein soll. Man gliedert also die Merkmale in zwei Gruppen. Die erste Gruppe ist der sogenannte Oberbegriff. Im Oberbegriff stehen alle Merkmale, die bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind. Genau aus dem nächstliegenden Stand der Technik. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die nennt man kennzeichnender Teil. Und dieser kennzeichnende Teil umfasst alle Merkmale, die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik unbekannt sind und eben die Erfindung ausmachen. Diese beiden Merkmalsgruppen, also Oberbegriff und kennzeichnender Teil, werden durch einen bestimmten Wortlaut abgetrennt. Im Deutschen ist das typischerweise dadurch gekennzeichnet das oder gekennzeichnet durch. Und dieser Wortlaut findet sich oft auch fett dargestellt in den Anmeldungen, um die geforderte Zweiteilung stärker auch visuell zu kennzeichnen.
Wir teilen also unseren Patentanspruch in zwei Teile auf und trennen da zwischen den bekannten Merkmalen und den Merkmalen, die eigentlich unsere Erfindung, unsere Verbesserung ausmachen. Und dafür verwenden wir die Formulierung dadurch gekennzeichnet das oder gekennzeichnet durch. Schauen wir jetzt noch eine andere Situation an. Wie würde es denn aussehen, wenn jemand einfach nur eine Manschette für bestehende Becher verkauft? Könnten wir denn hier mit unserem Patentanspruch etwas dagegen tun? Ich meine, der benutzt ja nicht den gesamten Patentanspruch. Der verkauft ja offensichtlich keinen Becher, keine Flüssigkeitsaufnahme.
Grundsätzlich wird der Schutzbereich durch alle Merkmale der unabhängigen Ansprüche definiert. Das heißt also, wenn ich nur eine Manschette als Eingriffsgegenstand habe und meinem Anspruch wird auch ein Becher gefordert, dann erfüllt die Manschette den Becher nicht und damit liege ich zumindest in wortsinngemäßem Sinn außerhalb des Schutzbereichs. Für so einen Fall gibt es aber die Möglichkeit, dass ich mehrere Ansprüche aufstelle und tatsächlich auch mehrere unabhängige Ansprüche. Mehrere unabhängige Ansprüche sind aber nur in ganz bestimmten Fällen zulässig, und zwar dann, wenn diese Ansprüche ein gemeinsames erfinderisches Konzept verwirklichen und untrennbar miteinander verbunden sind. Man spricht hier von Einheitlichkeit, die in Artikel 82 EPÜ geregelt ist. Mehrere unabhängige Ansprüche sind zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ich einen Stecker habe und eine Steckbuchse zur Aufnahme des Steckers, die eben gemeinsame Merkmale aufweisen und die Erfindung eigentlich nur in dieser Verbindung beider Elemente liegt. In unserem Fall ist das wahrscheinlich weniger argumentierbar. Somit muss ich mich entscheiden, will ich den Becher geschützt haben oder die Manschette. Wahrscheinlich hängt es davon ab, ob die Erfindung eher in der Kombination Becher plus lösbare Manschette liegt oder ob die zentralen Merkmale die Manschette selbst sind, also beispielsweise die Lufteinschlüsse der Manschette oder dergleichen. Und daher macht es Sinn, dass ich eben einen Hauptanspruch wähle, der das kleinste Element umfasst, das wirtschaftlich verwertbar ist und indem die Erfindung auch realisiert ist.
Wir sehen also, wir können grundsätzlich auch mehrere Patentansprüche formulieren. Sinnvoll ist es dabei immer, auf die kleinste Einheit oder auf das kleinste Element abzuzielen, das immer noch die Erfindung enthält und das man auch immer noch separat sinnvoll verkaufen oder verwerten kann. Jetzt schauen wir noch einen Schritt nach vorne ins Prüfungsverfahren. Und da ist ja die Situation, dass der Prüfer recherchieren wird und möglicherweise auch Stand der Technik findet, den wir noch gar nicht kennen. Was ist denn, wenn im Prüfungsverfahren der Anspruch sich jetzt als nicht neu oder als nicht erfinderisch herausstellt? Was kann man jetzt speziell zum Anmeldezeitpunkt sinnvollerweise tun, damit man sich hier für die Zukunft absichert.
Im Absatz 4 der Regel 43 EPÜ ist geregelt, dass auch abhängige Ansprüche formuliert werden können. Ich kann also Ansprüche formulieren, die alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs umfassen, plus bestimmte zusätzliche Merkmale. Und durch diese Maßnahmen kann ich bestimmte Rückzugspositionen definieren. Also einen Schutzbereich definiert man für den Fall, dass der Hauptanspruch, also das, was ich eigentlich geschützt haben möchte, nicht patentierbar ist. Auf diese Weise kann ich mich gegenüber einem Stand der Technik absichern, den ich zum Anmeldezeitpunkt vielleicht noch gar nicht kenne. Außerdem kann ich sicherstellen, dass das Prüfungsverfahren effizient abläuft, weil die Prüfer typischerweise nicht nur die unabhängigen Ansprüche, sondern auch die abhängigen Ansprüche mitprüfen, zumindest für den Fall, dass der unabhängige Anspruch nicht patentfähig sein sollte. Wenn ich im Recherchenbericht also sehe, naja, der Anspruch 1 ist vielleicht nicht gewährbar, aber der Anspruch 2 wäre es vielleicht, dann kann ich anhand dieser Beispiele auswählen, was ich denn eigentlich geschützt haben möchte und inwieweit ich mich einschränken möchte im Lichte des Standes der Technik. Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, könnte ein abhängiger Anspruch beispielsweise so aussehen, dass mein Hauptanspruch auf eine Flüssigkeitsaufnahme mit einer Außenfläche gerichtet ist. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass auf der Außenfläche ein wärmeisolierendes Griffelement angeordnet ist. Und der Stand der Technik, der erst im Rahmen der Recherche aufgefunden wird, zeigt vielleicht genauso ein wärmeisolierendes Griffelement, allerdings mit einem einfachen Kunststoffring. Dann könnte ich mich mit einem abhängigen Anspruch retten, der beispielsweise lautet Flüssigkeitsaufnahme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Griffelement mehrere Lagen aufweist. Dann hätte ich also diesen Aspekt der spezifischen Fertigung, wahrscheinlich auch als Papier, ohne das genau gesagt zu haben. Diesen Aufbau könnte ich dann in den Anspruch 1 aufnehmen und auf diese Weise einen patentfähigen Gegenstand schaffen, der für mich von einem wirtschaftlichen Nutzen ist.
Das bedeutet also, abhängige Patentansprüche geben mir die Möglichkeit, im Verfahren Rückzugspositionen zu haben, die ich verteidigen kann, auch wenn sich mein unabhängiger Patentanspruch als nicht patentfähig oder nicht patentierbar erweist. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Ideal sind Patentansprüche von ihrem Schutzbereich her, wenn sie möglichst wenige und möglichst abstrakte Merkmale enthalten. Das ist allerdings ein Problem, wenn es darum geht, dass der Patentanspruch neu sein soll. Hier brauchen wir ausreichend viele Merkmale, damit sich der Patentanspruch als neu erweist, sich also vom Stand der Technik unterscheidet. Darüber hinaus müssen diese Merkmale des Patentanspruchs auch klar sein, vor allem diejenigen Merkmale, die uns vom Stand der Technik abgrenzen. Wenn wir einen Patentanspruch aufstellen, dann ist es aufgrund der Regel 43 notwendig, zwischen den bekannten Merkmalen und unserer Verbesserung zu trennen. Zum Beispiel mit den Worten dadurch gekennzeichnet das. Beim Aufstellen eines Patentanspruchs gehen wir sinnvollerweise immer auf die kleinste Einheit los, die immer noch die Erfindung enthält. Da kann es durchaus möglich und sinnvoll sein, auch mehrere unabhängige Patentansprüche zu formulieren. Und für alle unabhängigen Patentansprüche kann man auch davon abhängige Patentansprüche formulieren, die dann helfen, sich gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, der zum Beispiel während des Prüfungsverfahrens auftritt. Das war eine Folge zum Thema Patentansprüche. Vielen Dank, Gerd, und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.